Rainer Felder, aber vor allen Dingen überhaupt aus dem Eisfeld und Gäste. Ich muss Ihnen sagen, so ein bisschen eröffne ich heute ja den Wahlkampf. Das heißt, in meinem eigenen Wahlkreis in Treptow-Köpenick war ich natürlich schon unterwegs, Interviews habe ich gegeben etc. Aber so die Kundgebungen gehen jetzt erst richtig los. Die offizielle Eröffnung ist erst in Leipzig, das dauert noch ein paar Tage. Und dass das Eisfeld vorher dran ist, finde ich, spricht schon mal für das Eisfeld. Jawohl. Im Übrigen war das ja immer eine deutlich katholische Gegend. Und damit hat es zu tun, dass ich hier 1990 besondere Schwierigkeiten hatte. Aber ich weiß, dass unsere Solidaritätspolitik gerade auch mit den Kali-Kumpeln dann zu einem Umdenken führte und immer mehr Menschen uns akzeptiert haben und gesagt haben, wofür die sich einsetzen, das ist schon richtig. Und Sie wissen, es ist nicht so leicht, wenn Menschen einmal eine vorgefasste Meinung auch gegen eine bestimmte Struktur, gegen eine bestimmte Partei haben, was man ja auch wieder nachvollziehen konnte, das hatte ja auch historische Gründe, da ein Umdenken zu erreichen und ein anderes Verhalten zu erreichen, das ist nicht so einfach. Aber nun bin ich heute hier, um Ihnen zunächst zwei Empfehlungen zu geben und da kann ich Sie nicht überraschen, weil Sie ja schon damit rechnen, dass ich die Empfehlungen Ihnen gebe. Sie haben eben Frau Steinke erlebt und ich bitte Sie unbedingt um Ihre Erststimme für diese Frau. Ich finde, es wird höchste Zeit, dass hier eine Linke direkt in den Bundestag gewählt wird. Aber du bist hier die Direktkandidatin. Aber dann geben Sie ja trotzdem die Erststimme, weil wir brauchen überall so viel wie möglich direkt Gewählte, auch in den Bundestag. Das Zweite ist, was mir ebenso wichtig ist oder noch wichtiger ist, das ist Ihre Zweitstimme. Viele denken immer, es ist umgekehrt. Aber im Fernsehen, an dem Sonntagabend, alles, was Sie lesen an Prozentzahlen, das betrifft immer nur die Zweitstimme. Und das bedeutet, davon hängt unsere Stärke im Bundestag ab. Und was das wiederum bedeutet, das will ich versuchen zu erklären. Zunächst ist es so, dass die anderen Parteien im Bundestag und die Fraktionen im Bundestag eine Konsenssoße miteinander eingehen. Und die Einzigen, die da widersprechen, das sind wir. Und das hat auch tiefere Gründe. Also das Erste, was immer alle anderen Fraktionen gemeinsam beschließen, sind Kriegsbeteiligung. Ganz egal, ob ich Jugoslawien nehme oder ob ich Afghanistan nehme, immer waren sich alle Fraktionen einig, dass man diesen Krieg führen müsse. Die einzige Fraktion, die regelmäßig widersprochen hat, war meine. Nun sind aber 70% der Bevölkerung gegen den Afghanistan-Krieg. Wenn es uns nicht im Bundestag gegeben hätte, wären diese 70% nicht einmal mit einem Argument vertreten gewesen, weil ja alle anderen Fraktionen dafür sind. Das wäre ein ungeheurer demokratischer Verlust, den Sie auf gar keinen Fall zulassen dürfen. Denn der Afghanistan-Krieg hat keines der Probleme gelöst, ganz im Gegenteil. Also zunächst wurde erklärt, das Ganze dient der Vernichtung des Terrornetzwerkes Al-Qaida. Al-Qaida ist umgezogen nach Pakistan. Was nun? Soll man jetzt Krieg gegen Pakistan führen? Dann wurde mir erklärt, dass die Al-Qaida-Leute nicht wieder in die Regierung dürfen. Im Augenblick wird mit den Al-Qaida-Leuten verhandelt zu der Frage, ob sie nicht bereit sind, wieder in die Regierung einzutreten. Hat sich wirklich was an der Situation der Zivilgesellschaft verändert? Es leben jetzt doppelt so viele Menschen in Slums. Die Armut hat zugenommen. Der Zugang zu sanitären Einrichtungen ist erschwert worden. Dort, wo Mädchen schon immer zur Schule gehen konnten, können sie auch heute zur Schule gehen. Dort, wo sie bisher nicht zur Schule gehen konnten, können sie es nach wie vor nicht. Mit anderen Worten, wir haben der Bevölkerung überhaupt nicht wirksam geholfen. Wenn wir nur ein Drittel des Geldes in die Entwicklung der Zivilgesellschaft gesteckt hätten, wäre diese Gesellschaft sehr viel weiter als durch den Krieg. Abgesehen davon, und ich muss Ihnen was zur Menge des Geldes sagen, wir haben inzwischen nach offiziellen Angaben der Regierung 9 Milliarden Euro ausgegeben. Nach den Berechnungen des Deutschen Wirtschaftsinstituts haben wir 17 Milliarden Euro dafür ausgegeben. Mir ist auch egal, welcher Betrag stimmt, es ist eine riesige Summe. Und verursacht haben wir Tote auf deutscher Seite und Tote auf afghanischer Seite. Und wenn man Tote in einer Gesellschaft verursacht, noch unbeteiligte Kinder, wenn ich an Kundus denken darf, dann erzeugt man Hass. Und wenn man Hass erzeugt, dann erzeugt man keinen Abbau von Terrorismus, sondern immer mehr Menschen, die bereit sind, zu Terroristinnen und Terroristen zu werden, die dann von den Bin Ladens dieser Erde genutzt werden. Und genau um das zu verhindern, werden wir immer wieder gegen Krieg stimmen. Und schon das macht es so wichtig, dass wir verstärkt in den Bundestag einziehen. Das zweite ist, dass Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur der Erde ist. Der drittgrößte. Mehr Waffen als wir verkaufen nur die USA und Russland. Das muss man sich überlegen. Wir verkaufen mehr Waffen als Großbritannien, als Frankreich, als China etc. Aber wir sind der drittgrößte Waffenexporteur. Wenn man aber jetzt nur die sogenannten Kleinwaffen nimmt, das sind Pistolen, Gewehre, Maschinenpistole, die zu über 90% das Töten organisieren, weil die großen Waffen glücklicherweise kaum eingesetzt werden, dann sind wir allerdings nicht auf Platz 3, sondern auf Platz 2, weil wir mehr Kleinwaffen verkaufen als Russland. Und wenn ich sogar nur die Munition nehme, dann sind wir auf Platz 1, da überflügeln wir sogar die USA. Ich finde, wir hätten nach 1945 einen Schluss ziehen müssen. Und der Schluss hätte lauten sollen, wir wollen nie wieder an Kriegen verdienen. Jede Waffe findet ihren Krieg. Und wer Waffen verkauft, weiß nie, wo sie enden. Und Sie müssen dazu wissen, Waffenexport gibt es immer nur mit Genehmigung der Bundesregierung. Und die gab es genauso unter Kohl, unter Schröder und es gibt sie heute. Das heißt, ganz egal, ob Union und FDP oder Union und SPD oder SPD und Grüne oder eben auch Union und FDP regieren, es kommt immer das Gleiche dabei heraus. Die Einzigen, die Waffenexport verbieten wollen, sind wir. Und der erste Schritt, zumindest der erste Schritt, müsste doch sein, dass keine Waffen mehr in den Nahen Osten verkauft werden. Ich sage immer, weder an Saudi-Arabien, noch an Syrien, noch an Israel, wir müssten den Waffenverkauf unverzüglich einstellen. Und dann kommen wir zur Innenpolitik. Da gibt es auch eine Konsenssoße bei denen. Das eine ist, dass sie alle organisiert haben, eine Umverteilung von unten nach oben und niemals eine Umverteilung von oben nach unten. Das gilt auch für die Zeit der Regierung von SPD und Grünen. Ganz klar. Und das gilt auch heute. Ich will Sie gar nicht mit allzu vielen Zahlen belästigen, aber ein paar Zahlen sind mir wichtig. Von 1992 bis 2012 hat sich das private Nettovermögen in Deutschland verdoppelt. Das lag mal bei 4,6 Billionen Euro und lag dann 2012 schon bei 10 Billionen Euro. Nie vergessen, eine Billion ist tausendmal eine Milliarde und eine Milliarde ist tausendmal eine Million. Also das sind unvorstellbare Summen. Und nun sage ich Ihnen etwas zur Verteilung, was auch interessant ist. 0,6% der Haushalte gehörten davon 20%. 0,6% gehörten davon 20%. Das sind 2 Billionen Euro. Und 50% der Haushalte, die finanziell unteren 50% der Haushalte, denen gehörte davon 1%. 1%. Das war 2012. Im Jahre 1998 gehörten ihnen davon noch 4%. Das ist, meine 4% ist schon nicht dolle, aber selbst das ist nochmal geviertelt worden. Das heißt, die Schiene ist immer weiter auseinandergegangen. Auf der einen Seite nimmt der Reichtum im Inner weniger hinten zu und auf der anderen Seite nimmt die Armut in immer mehr hinten zu. Und genau das ist eine vollständige Fehlentwicklung. Ich möchte die Umverteilung von unten nach oben endlich stoppen und mit einer Umverteilung von oben nach unten beginnen. Wer keine Steuergerechtigkeit fordert, verlangt auch keine soziale Gerechtigkeit. Und da das auch wieder bei allen galt, ist wieder die Frage, wie man etwas gegen diese Konsenssoße macht. Der nächste Punkt, der ist auch ganz wichtig, das ist die Rente. Und bevor ich was zur Ost- und Westrente sage, sage ich generell etwas zur Rente. Also, es stellen immer wieder alle fest, dass die Demografie sich ungünstig entwickelt. Das heißt, die Debatten im Bundestag lauten immer anders, da gehen die mal alle nach vorne und sagen, es ist wunderbar, unsere Menschen werden immer älter, aber. Und dann kommt, das klingt dann immer so, es könnte man ja doch mal bei Rot über die Ampel laufen und so. Aber in Wirklichkeit begründen sie dann damit, dass sie immer älter werden, dass es die Rente immer später geben wird. Also deren Logik ist einfach, sie sagen, wenn die Leute immer älter werden, muss man ja immer länger Rente bezahlen, also muss man immer später anfangen. Und deshalb ist auch interessant, dass gerade heute in der Rheinischen Post zu lesen ist, dass das Deutsche Wirtschaftsinstitut nun gesagt hat, 67 reicht nicht mehr, wenn die erreicht sind, muss man auf 70 gehen. Was die verwechseln, ist Folgendes. Im Deutschen Wirtschaftsinstitut und im Deutschen Bundestag kannst du natürlich auch noch mit 90 rumdödeln. Aber du kannst mit 70 nicht mehr OP-Schwester sein. Du kannst auch kein Dach decken. Du kannst auch nicht Lehrerin sein. Wir haben von diesen Berufen nicht die geringste Ahnung, muss ich mal sagen. Klipp und klar. Das ist aber nur das eine. Das zweite ist natürlich trotzdem die Frage, stimmt denn die Logik? Wenn die Menschen immer älter werden, muss immer länger Rente gezahlt werden. Deshalb sind sie ja dafür, dass man eben den Renteneintritt verschiebt. Und die Grünen argumentieren immer so und sagen, das ist im Interesse der jungen Leute, damit die nicht so hohe Beiträge bezahlen. So das Argument der Grünen. Und ich sage Ihnen, gerade diese jungen Leute werden später Altersarmutsrenten beziehen. Das ist eine Katastrophe, was da auch die Grünen anrichten. Und nun sage ich Ihnen, warum das alles Unsinn ist. Es geht nicht um die Demografieentwicklung, die ist seit hunderten Jahren findet sie so statt. Es geht um die Entwicklung der Produktivität. Es ist noch nicht lange her, da hat eine Bäuerin 8 Personen versorgt. Inzwischen versorgt sie 80 Personen. Das ist die entscheidende Entwicklung. Und deshalb kann man sich selbstverständlich mit vernünftigen Reformen eine Rente nach wie vor ab 65 Jahren, vielleicht sogar früher leisten. Und deshalb ist die ganze Rentenverschiebung, die ja nichts anderes ist als eine Rentenkürzung, falsch und muss korrigiert werden. Und wie macht man das? 4 Schritte. Das Erste, was wir brauchen, ist, wir müssen wieder die alte Rentenformel herstellen. Die alte Rentenformel war viel enger gebunden an die Lohnentwicklung, als das heute der Fall war. Die alte Rentenformel sah ein höheres Rentenniveau vor. Das Rentenniveau wird ja gesenkt, deshalb wird ja die Rente immer schlechter. Und die alte Rentenformel hat die Schul- und Ausbildungszeiten, die Kinderbetreuungs- und Erziehungszeiten und die Pflegezeiten viel umfassender berücksichtigt, als es die gegenwärtige Formel tut. Also müssen wir als Erstes wieder die alte Rentenformel herstellen. Aber damit haben wir es ja noch nicht bezahlt. Und dann kommt das Zweite. Wir müssen den jungen Leuten sagen, die Zeit, wo nur die abhängig Beschäftigten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, ist vorbei. Von Menschen mit Erwerbseinkommen sind nur noch 60% abhängig beschäftigt. Übrigens zu Bismarck-Zeiten waren es 90%. Heute sind es nur noch 60%. Und wir können die 40% nicht aus der Zahlungspflicht entlassen. Und deshalb sage ich, Rechtsanwälte, Bundestagsabgeordnete, Beamtinnen und Beamte müssen in der nächsten Generation alle in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Anders ist es nicht machbar. Und das ist auch gerecht. Dann kommt der dritte Schritt. Du musst ja heute nur bis zu einer bestimmten Höhe deines Einkommens in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Dass ich sage, diese Beitragsbemessungsgrenze wird aufgegeben und der nächste Ackermann muss dann halt von seinen Millionen einen Beitrag in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Damit hätten wir finanziell gar keine Schwierigkeiten. Und dann kommt der vierte und letzte Schritt. Und der besagt, dass man den damit verbundenen Rentenanstieg für die Bestverdienenden abflacht. Man könnte auch über eine Höchstrente reden, die gibt es dafür in der Schweiz. Aber das würde unser Bundesverfassungsgericht nicht zulassen. Die würden immer sagen, höherer Beitrag muss auch zur höheren Rente führen. Aber was sie zulassen, ist, dass der Rentenanstieg abgeflacht wird. Und zwar einfach deshalb, weil sie sagen, es ist ja zugleich auch eine solidarische Versicherung. Wenn wir die 4 Schritte gingen, die alte Formel, also auch Anhebung des Rentenniveaus, Einbeziehung aller Menschen mit Erwerbseinkommen, keine Beitragsbemessungsgrenzung und Abflachung des Rentenanstiegs für die Spitzenverdiener, müssten wir uns über Altersarmut überhaupt nicht unterhalten? Brauchte niemand darüber nachzudenken, später die Rente zu bezahlen? Und könnten wir gleichzeitig mit Hilfe von Steuermitteln endlich eine Mindestrente bezahlen in Deutschland von 1.050 Euro? Das ist doch nicht zu viel verlangt. Wenn man etwas soziale Gerechtigkeit will, muss man diese Schritte gehen. Anders funktioniert es nicht. Aber alle anderen Fraktionen sind sich einig. Verstehen Sie, dass die Union das nicht will? Das leuchtet mir noch irgendwie ein. Die FDP nicht, das leuchtet mir erst recht ein. Die Grünen auch, weil die Grünen haben die bestverdiensten Wählerinnen und Wähler in Deutschland. Die verdienen mehr als die Wählerinnen und Wähler der FDP. Das muss sie erst mal hinkriegen. Aber dass die SPD diesen Weg nicht geht, sondern genau denselben Müll mitmacht wie die anderen. Das ist für mich völlig unverständlich. Und wenn es uns nicht gäbe im Bundestag, gäbe es keine einzige politische Kraft, die dafür wirkt, die damit diese Themen auch in die medialen Diskussionen bringt und Schritt für Schritt den Zeitgeist versucht zu verändern. Aber 70%, weit über 70% der Bevölkerung sind dagegen, Rente erst ab 67 zu zahlen, erst recht, wie es jetzt heißt, ab 70, was völlig indiskutabel ist. Auch hier müssen wir wieder gegen die Konsenssoße vorgehen. Dann kommt die prekäre Beschäftigung. Die prekäre Beschäftigung im jetzigen Umfang ist eingeführt worden von SPD und Grünen. Ich muss es mal so sagen, nicht von Kohl. sondern von SPD und Grünen. Aber natürlich ist es dann gehalten worden von Union und SPD und wird jetzt gehalten von Union und FDP. Daran korrigieren die ja nichts. Und warum nicht? Weil sie meinen, auf die Art und Weise bestimmte Probleme lösen zu können, nämlich zwei Probleme. Das eine ist, dass die Arbeitslosenstatistik viel besser aussieht, dazu sage ich gleich was. Und das zweite ist, dass man den internationalen Verkauf besser organisieren kann, weil wir dadurch billiger werden. Was ist passiert? Erstens haben wir einen Niedriglohnsektor. Sie müssen wissen, dass wir in Europa den zweitgrößten Niedriglohnsektor haben. Es gibt prozentual nur in Litauen noch mehr Beschäftigte, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Dann kommt schon Deutschland. Also wir erreichen nicht mal Griechenland diesbezüglich. Nur damit wir uns mal darüber im Klaren sind, was den Niedriglohnsektor betrifft. Das Zweite ist, alles hat zugenommen. Ob ich die zwangsweise Befristung nehme, die zwangsweise Teilzeitarbeit nehme, ob ich die Minijobs nehme, ob ich die 1,50-Euro-Jobs nehme, ob ich die Aufstockerinnen und Aufstocker nehme und ob ich die Leiharbeit nehme. All das finde ich ein Skandal. 23% aller Beschäftigten sind inzwischen prekär beschäftigt in Deutschland. Und da gibt es eine Zahl, die finde ich hochinteressant, das ist die Zahl der befristet Beschäftigten. Das sind auch schon 12 Millionen. Aber es ist vor allen Dingen so dramatisch bei den jungen Leuten. Menschen bis zum Alter von 35 Jahren haben zu 52%, also mehr als die Hälfte, ein befristetes Arbeitsverhältnis. Und dann jammert mir die Union immer die Backen voll, dass die Deutschen aussterben, weil sie alle zu wenig Kinder haben. Und dann versuche ich denen immer als erstes zu erklären, dass sie es nicht handwerklich verlernt haben, sondern dass das wahrscheinlich andere Gründe hat. Wenn sie das verstanden haben, dann versuche ich Ihnen zu erklären, dass es dafür natürlich zwei Gründe gibt. Das eine ist, oder drei Gründe. Das eine ist, dass Kinder mal ein Sicherheitsfaktor für Familien waren und heute zu einem Unsicherheitsfaktor geworden sind. Das zweite ist, dass es überhaupt keine so sichere Zukunft für junge Leute gibt, dass sie verantwortbar Kinder in die Welt setzen. Wenn ich einen 6-Monats-Vertrag habe und nicht weiß, was danach aus mir wird, ist es doch ziemlich riskant, Kinder in die Welt zu setzen. Und dann kommt noch das überhaupt nicht stimmige Netz an Kindertagesstätten und vieles andere hinzu, aber dann gibt es noch etwas. Wir haben ja 16 Bundesländer und deshalb 16 verschiedene Schulsysteme. Und die Union fordert ja immer, dass die Eltern flexibel sind und umziehen müssen. Wenn der Ingenieur eben in Thüringen gebraucht wird, darf er in Thüringen arbeiten. Wenn er dann in Hessen gebraucht wird, soll er nach Hessen umziehen. Das nennen die flexiblen Arbeitsmarkt. Und dann sage ich immer, nach euren Vorstellungen sollen die drei Kinder haben. Die drei Kinder sind schulpflichtig und dann müssen die jedes Mal die Schulstruktur wechseln. Das wäre ja völlig unverantwortlich von den Eltern. Wie ich Ihnen überhaupt sage, 16 verschiedene Schulsysteme in Deutschland, das gehört in das 19. Jahrhundert, in die Zeit der Postkutschen. Das hat mit dem 21. Jahrhundert nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ich habe da mal ein schönes Beispiel. In Sachsen-Anhalt wird 2 Jahre früher Physik unterrichtet als in Bayern. Nun kann man sich ja mal vorstellen, dass ein Bayer umzieht nach Sachsen-Anhalt. Das können Sie sich schwer vorstellen. Also muss ich ein Beispiel dafür finden. Sagen wir mal, ein zwangsversetzter Beamter, der sich so halb strafbar gemacht hat, dann gibt es ja so eine Zwangsversetzung. Der kommt jetzt nach Sachsen-Anhalt und dann hat er 3 Kinder. Und dann stellt sich mal vor, ein Kind kommt exakt in die Klasse, in der die anderen Kinder schon 2 Jahre lang Physik hatten und dieser Junge oder dieses Mädchen hatte noch nie Physik. Das kriegst du ja in den großen Ferien nicht nachgeholt. Es hat einfach keine Chance, dieses Kind. Außerdem stört mich bei der Bildung die soziale Ausgrenzung. Ich sage Ihnen hier klipp und klar, wer Kinder nach der 4. oder 6. Klasse trennt, macht nichts anderes, als sozial auszugrenzen. Ich bin für eine Gemeinschaftsschule, die individuell fördert, wo jemand, der in Physik begabt ist wie Sie, dann also schwere Aufgaben bekommt und jemand, der in Physik so begabt ist wie ich, leichte Aufgaben bekommt. Das heißt, wo man das durchaus differenziert, je nach unterschiedlichen Vermögen der Kinder. Das gibt's. Wir haben solche in Berlin und das ist interessant, also ein paar. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler dort verglichen mit der Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in Hamburg an getrennten Schulen. Heraus ist gekommen, dass die leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler an den Gemeinschaftsschulen besser sind. Das wussten alle. Aber dass auch die leistungsstarken Schüler besser sind an den Gemeinschaftsschulen, als wenn du sie isoliert, elitär erziehst, was dazu führt, dass sie ja sozial nicht lernen. Und insofern finde ich das eine interessante Studie. Wir müssen nur das Ergebnis bekannt machen. Dann gab es übrigens früher noch eine Studie, da wurden verglichen die Abiturientinnen und Abiturienten in Berlin und in Bayern. Und da kam heraus, dass das Faktenwissen der Bayerischen höher liegt als das der Berliner. Das stimmt bestimmt, da ich beide kenne. Aber es wurde festgestellt, dass die Berliner besser Zusammenhänge erklären können. Und da sage ich dann immer in Bayern, ihr wisst genauer, wer wann geboren und gestorben ist und die Berliner warum. Und ich finde, dass man das auch mischen darf, dieses Wissen. Also auch hier auf dieser Strecke der prekären Beschäftigung müssen wir Weichen stellen. Wollen wir dabei bleiben? Leiharbeit, finde ich, muss verboten werden. Weil Leiharbeit, um es klipp und klar zu sagen, bedeutet ja nicht nur, dass diejenigen, die eine Arbeit verrichten, nur 2/3 dessen verdienen, was andere dafür bekämen, wenn sie aus der Stammbelegschaft kommen. Sondern dass die Stammbelegschaft unter Druck gesetzt wird und ihnen gesagt wird, also wenn ihr nicht auf Weihnachtsgeld verzichtet, wenn ihr nicht auf Urlaubsgeld verzichtet etc., machen wir noch mehr Leiharbeit. Diese Entsolidarisierung muss überwunden werden und deshalb treten wir für das Verbot von Leiharbeit ein. Wir brauchen keine Leiharbeit in Deutschland. Wenn ich jetzt, was ich ja nicht bin, in Koalitionsverhandlungen mit der SPD wäre und die sagt, aber es muss doch Ausnahmen geben und so weiter, dann würde ich sagen, okay, kompromissbereit wie ich bin, dann erlauben wir Leiharbeit, aber nach französischem Recht. Und dann würden die mich fragen, was das heißt. Und dann würde ich sagen, ja, dort ist geregelt, dass eine Leiharbeiterin bzw. ein Leiharbeiter Anspruch auf 110% des Lohnes hat, den jemand für die gleiche Tätigkeit aus der Stammbelegschaft bezieht. Und das begründen die und sagen, dass der muss sich immer einarbeiten und sie hat ja auch nicht immer einen Job. Und zum Zweiten sagen sie, das soll ja für das Unternehmen auch eine Strafe sein, um ihm zu garantieren, dass es eine Ausnahme wird. So einfach ist es. Und dann kommt es so selten vor, dann brauchen wir uns um diese Frage nicht mehr zu kümmern. Also mit der Ausnahme wäre ich einverstanden. Ansonsten muss Leiharbeit verboten werden. Aufstockerinnen und Aufstocker sind auch ein starkes Stück. Weil ich nehme mal die Hälfte von ihnen, das sind ja Vollzeitbeschäftigte. Sehen Sie mal, da haben Leute einen Vollzeitjob und werden so schlecht bezahlt, dass sie anschließend zum Jobcenter gehen und noch Hartz IV beantragen. Dann passiert übrigens Folgendes, das Jobcenter rechnet natürlich den Verdienst der Leute dagegen und da bleibt kaum was übrig, da sagt das Jobcenter, naja, von uns kriegst du noch 12 Euro oder so. Und was dann übrig bleibt, sind die Kosten der Unterkunft. Und die Kosten der Unterkunft, die muss die Kommune bezahlen. Und dafür gibt es keinen Ausgleich durch den Bund. Das ist mit eins der Gründe, weshalb dann Kommunen oft pleite gehen. Und deshalb sagen wir, so geht es auf gar keinen Fall. Ich finde Aufstockerinnen und Aufstocker ein Skandal. Und die Frau Merkel sagt immer, sie findet das großartig, weil Aufstockerinnen und Aufstocker, das bedeutet ja, dass der Staat hilft. Und ich sage, nein, das bedeutet, dass der Staat Löhne im Umfang von 9 Milliarden Euro jährlich subventioniert. Und wo kommen wir denn dahin, wenn einer einen Vollzeitjob hat, wenn er den ganzen Tag, die Woche, den Monat, das Jahr arbeitet, muss er Anspruch auf einen Lohn haben, mit dem er in Würde leben kann und nicht den Anspruch, noch zum Sozialamt geschickt zu werden. Das müssen wir durchsetzen. Und deshalb macht auch unsere Forderung Sinn, die gibt es ja nun inzwischen von mehreren Parteien, nämlich nach einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Aber ich sage Ihnen auch, es gibt ihn ja noch nicht. Und den haben wir das erste Mal 1993 in Bonn gefordert. Ich kann mich noch gut an die Pressekonferenz erinnern. Und da waren von 16 Einzelgewerkschaften 14 gegen uns und alle anderen Parteien. Also nur Nahrung und Genuss und Bau stand auf unserer Seite, aber Metall, öffentlicher Dienst waren alle strikt dagegen. Bei den Gewerkschaften. Und SPD, Grüne, Union, FDP sowieso. Heute sind alle Gewerkschaften auf unserer Seite, die SPD ist auf unserer Seite, die Grünen sind auf unserer Seite. Es gibt erste Wackelsätze in der Union und sogar schon erste Wackelhalbsätze in der FDP. Und das will wirklich was heißen. Das heißt, der Zeitgeist hat sich verändert. Wenn ich eine Gesellschaft verändern will, muss ich als erstes den Zeitgeist verändern.
Und wenn mir das gelungen ist, dann ändern sich auch die Meinungen in den anderen Parteien. Und deshalb wird der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn kommen. Nun fordern DGB und SPD einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro brutto die Stunde und wir von 10 Euro. Bei 8,50 Euro brutto die Stunde, um das hier klar zu sagen, erreichst du nicht mal die Grundsicherungsrente, wenn du die 45 Jahre lang verdienst. Aber das Zweite ist, dass sie jetzt die Unternehmerinnen und Unternehmer befragt haben, ob die nun einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn wollen, ja oder nein. Und sie werden staunen, 60% der Unternehmerinnen und Unternehmer sind dafür. Und zwar deshalb, weil sie es leid sind, dass sie anständige Löhne bezahlen und ihre Konkurrenten mit den Niedriglöhnen sie kaputt machen. Deshalb sagen die, nee, das muss weg, da muss Wettbewerbsgleichheit hergestellt werden, sie sind dafür. Und dann haben sie gefragt, wie hoch der Lohn sein soll. Und wissen Sie, was im Schnitt bei den Unternehmern und Unternehmern rauskam? 8,88 Euro. Sie liegen immerhin noch oberhalb der SPD und des DGB. Ich wollte es nur mal erwähnen. Zwar unter uns, das ist ja auch korrekt, aber oberhalb von SPD und DGB. Wenn jetzt ein Gesetz zur Abstimmung steht im Bundestag über die Einführung des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns, selbst wenn da nur 8,50 Euro drinstehen, können Sie sich darauf verlassen, dass wir trotzdem zustimmen. Wir werden natürlich beantragen, es auf 10 zu erhöhen, damit wir ihn endlich haben. Und wenn wir ihn haben, muss er dann angemessen und so schnell wie möglich in die richtige Höhe gebracht werden. Aber es wäre ein wichtiger Schritt, ihn endlich zu haben in Deutschland, so wie in 21 Mitgliedsländern der Europäischen Union haben. Nur in Deutschland nicht. Es gibt noch ein weiteres Feld, wo sich alle einig sind, das sind bei allen Euro-Rettungsschocken. Wenn Herr Steinbrück jetzt dagegen mault, widerspricht das der Tatsache, dass er immer zugestimmt hat, also wenn er da gewesen sein sollte. Aber auf jeden Fall die SPD-Fraktion hat immer zugestimmt. Die Grünen haben immer zugestimmt. Die Einzigen, die nicht zugestimmt haben und Widerspruch artikuliert haben, sind wir. Und zwar nicht, weil wir den Euro nicht retten wollen. Wobei wir diejenigen waren, die bei der Einführung des Euro ein Schild hatten auf unseren Tisch. Und auf diesem Schild stand Euro so nicht. Da stand nicht Euro nein. Da stand Euro so nicht. Und das sollte heißen, dass die Voraussetzungen fehlen. Wenn man einen Binnenmarkt mit einer Binnenwährung einführt, braucht man abgestimmte Steuerstandards, Sozialstandards, Lohnstandards, ökologische Standards, juristische Standards. Nichts dergleichen lag vor. Und ich habe in meiner damaligen Rede gesagt, wenn man die Angleichung über eine Währung erzwingt, wird es zu Lohn- und Rentendumping führen. Und genau das haben wir dann auch erlebt. Aber die waren ja alle wieder schlauer und haben gesagt, nein, das geht alles wunderbar und so weiter. Wir waren ja doof, sie waren alle schlau. Ich meine, heute müssten sie sich einmal im Bundestag hinstellen und sagen, es tut uns leid, sie hatten recht. Aber bevor die den Satz über die Lippen bringen, muss ich, glaube ich, 128 Jahre alt werden. Aber wie dem auch sei, ich halte es auch aus, wenn Sie den Satz nicht sagen. Nur, und das ist mir wichtig, warum ist der Weg so falsch? Was machen wir denn in Griechenland, in Portugal? Wir bezahlen doch nicht die Griechen und Griechen oder die Portugiesinnen und Portugiesen, wir bezahlen nur die Banken. Da hängen übrigens auch immer deutsche Banken drin. Und das müssen Sie mir mal erklären. Warum kann denn der Aktionär einer Bank nicht pleite gehen, also nicht pleite gehen, sondern den Wert seiner Aktien verlieren, wenn die Bank pleite geht? Warum geht das nicht? Wer hilft denn dem Bäckermeister, der kurz vor der Insolvenz steht? Kein Mensch kommt da vorbei. Keine Regierung kommt da vorbei. Aber bei den Banken sagen sie immer, um Gottes Willen, da bezahlen wir alles. Die können weltweit spekulieren, so viel sie wollen. Es spielt ja keine Rolle. Dafür kommen ja dann die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch in Deutschland und übernehmen alles. Und damit Sie mich nicht missverstehen, ich finde es richtig, die Sparguthaben der Leute und auch der Unternehmen zu retten, aber doch nicht das Anteilseigentum, doch nicht die Aktienwerte, dann muss eben auch eine solche Bank endlich in die Pleite geschickt werden. Und das ist auch interessant, ich war es schon lange her bei Jauch und da saß neben mir Frau Kohl, das ist die ARD-Korrespondentin bei der Börse, und die sagte dann zu mir, Herr Gysi, wenn Sie Kanzler wären, und die Deutsche Bank käme zu Ihnen und sagte, nächste Woche müsste sie Insolvenz anmelden, müssten Sie auch retten. Wenn Sie sie nicht retteten, bräche das ganze Finanzsystem in Deutschland zusammen. Da habe ich zu ihr gesagt, also erstens fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, dass ich Kanzler wäre. Aber selbst wenn ich es mir vorstelle, ist ja auch interessant, sage ich, was Sie sagen. Wahrscheinlich haben Sie recht. Wahrscheinlich wäre es so, dass ich da rumsäße als Kanzler und die kommen und sagen, ich müsste es machen. Wenn das stimmt, was Sie sagen, heißt das doch, dass ich als Kanzler keinen Spielraum gegenüber der Deutschen Bank habe. Ich muss machen, damals, was mir Ackermann sagt. Das ist ein tiefes Demokratieproblem. Und das sieht heute in allen Ländern so aus. Und deshalb sagen wir, wir müssen das Primat der Politik über die Finanzwirtschaft wiederherstellen. Es geht nicht, dass die Banken entscheiden, was der Bundestag zu tun hat. Der Bundestag muss schon noch entscheiden dürfen, was die Banken zu tun haben. Das müssen wir endlich durchsetzen. Da ist die Frage, wie? Das geht nur, indem man die Banken verkleinert und öffentlich-rechtlich gestaltet wie die Sparkassen. Ich sage nicht, daraus Landesbanken machen, Staatsbanken machen, weil dann dürfen immer die Finanzminister entscheiden, was die zu tun haben, da kommt nur Mist bei raus. Öffentlich-rechtlich ist viel besser, weil bei den Sparkassen kommst du auch als Finanzminister nicht ran. Die haben ganz andere Gremien, die das entscheiden. Und da haben sich weder die Sparkassen noch die Genossenschaftsbanken wie die Raiffeisenbank etc. je an den internationalen Spekulationen beteiligt. Und deshalb haben die mit der Krise nichts zu tun. Ist ja auch interessant. Also deshalb sagen wir, erstmal müssen wir da einen anderen Weg gehen. Aber zweitens sage ich Ihnen auch ganz klar, das sind doch alles Abbaukredite. Die geben Geld nach Griechenland für die Banken und sagen gleichzeitig Löhne runter, Renten runter, Leute aus dem öffentlichen Dienst entlassen, öffentliches Eigentum verkaufen. Ich hätte was ganz anderes gesagt. Ich hätte gesagt, natürlich Katasteramt einführen, alles Mögliche. Dann hätte ich Steuergerechtigkeit und Steuerfahnder gefordert. Steuergerechtigkeit, das muss ich Ihnen was sagen, ich bleibe mal bei Griechenland, 2000 Familien in Griechenland gehört 80% des Vermögens. 2000 Familien, 80% des gesamten Vermögens, das ist noch dreister als in Deutschland. Und diese 2000 Familien müssen bisher nicht einen halben Euro mehr bezahlen. Man hat ja die Friseurin in ihrer Stadt und die Friseurin in Athen, die können das ja bezahlen. Ich finde das indiskutabel. Die, die die Krise verursacht haben und die auch noch den Nutzen aus der Krise ziehen, die müssen endlich zur Bezahlung herangezogen werden und nicht diejenigen, die nichts, aber auch gar nichts damit zu tun haben. Aber wie? Sagte mir wieder die ARD-Korrespondentin bei der Börse, die haben doch ihr Vermögen längst im Ausland und außerdem wohnen sie auch im Ausland. Das stimmt, das ist auch nicht neu, das kennen wir auch aus Deutschland. Was, kann man was dagegen tun? Ja. Die Linke hat eine Idee, hat die Idee auch eingebracht in den Deutschen Bundestag. Die anderen haben das als bürokratisch abgelehnt. Das ist auch ein starkes Stück. Welche Idee? Wir haben vorgeschlagen, US-Recht in Deutschland einzuführen. Das ist ja auch selten, dass die Linke vorschlägt, US-Recht zu übernehmen. Aber in diesem Fall tun wir das. Und zwar, weil die in den USA die Steuerpflicht auch an die Staatsbürgerschaft gebunden haben. Das heißt, sie sagen zu jeder US-Bürgerin und zu jedem US-Bürger, du kannst hinziehen, wo du willst, auf die Seychellen oder nach Liechtenstein, interessiert uns gar nicht. Einmal im Jahr bist du verpflichtet, deinem Finanzamt exakt mitzuteilen in den USA, was du weltweit verdienst, was du weltweit für ein Vermögen hast und welche Steuern du dafür in Liechtenstein oder wo auch immer zu bezahlen hast. Und dann rechnen wir aus die Differenz und hinsichtlich der Differenz kriegst du einen Steuerbescheid. Und wenn du das dich nicht meldest oder falsche Angaben machst, dann machst du die strafbar. Da sind die übrigens hinterher. Da haben die wirklich Verfolger. Und jetzt war ich in den USA, war da auch im Außenministerium, haben wir darüber gesprochen, haben gesagt, ja, die Regelung hätten wir auch gerne in Griechenland, in Deutschland etc. Und dann sagten die, na, hoffentlich sind sie erfolgreich. Da sage ich, wieso, es kann ihnen doch egal sein, wie wir das geregelt haben. Und dann sagten die, nein, unsere Reichen maulen immer und sagen, dass es nur in den USA eine solche Regelung gäbe. Wir möchten gerne mal als Entschuldigung haben, dass es das auch in anderen Ländern gibt. Und ich kann doch nicht Weltwirtschaft machen. Verstehen Sie? Und dann mache ich diesbezüglich nichts. Für mich ist die Bindung an die Staatsbürgerschaft langsam eine notwendige Selbstverständlichkeit und dann hören diese ganzen Schummeleien auf, zumindest kann ich sie verfolgen und es gibt diese Tricks nicht mehr, die es heute gibt. Aber auch hier gibt es natürlich etwas Neues. Es gibt ja Steueroasen und es gibt eine internationale Organisation, die stuft die Staaten immer ein als Steueroasen. Wissen Sie, welchen Platz Deutschland einnimmt als Steueroase? Platz 9. Zypern hat Platz 20, Liechtenstein inzwischen Platz 30, Deutschland Platz 9. finde das einen einzigartigen Skandal, dass man uns als Steueroase benutzen kann, weil wir nämlich zum Teil so niedrige Steuern haben. Keine Vermögensteuer wird erhoben, die Körperschaftssteuer ist niedriger als in anderen Ländern und so weiter. Ich will gar nicht weiter davon ausgehen. Dagegen muss man etwas tun. Und genauso hätte man das in Griechenland, Spanien und Portugal machen können. Und wenn man dann Darlehen gibt, und zwar für den Aufbau, sagen wir mal in Griechenland, der Schiffsindustrie und des Tourismus, das ist das, was sie am besten beherrschen, dann hätte ich doch meinen Leuten auch erklären können, wir kriegen das mit 1% Zinsen zurück und dann flüsse auch das Geld. Aber jetzt ist es ja so, das Geld ist dort an die Banken gegangen, jetzt wird die Wirtschaft niedergemacht, die Kaufkraft der Bevölkerung lässt nach und das Steueraufkommen sinkt auch. Das heißt, zwei Dinge schaden uns dann logischerweise, nicht nur, weil ich es unerträglich finde, wie dort die Leute leben, sondern es kommen noch zwei Dinge hinzu. Unser Export dorthin bricht ein. Und das Zweite ist, dass die natürlich niemals die Darlehen zurückbezahlen können. Und Deutschland haftet über Bürgschaften mit 27% für all die Darlehen. Und wenn die fällig werden, jetzt sind sie es noch nicht, deshalb sind wir alle so ruhig, aber wenn die fällig werden, dann haften wir für 27%, falls Portugal, falls Griechenland etc. nicht bezahlen können. Und ich kann Ihnen einigermaßen garantieren, dass sie nicht bezahlen können. Und deshalb ist der Weg so falsch. Und deshalb haben wir immer einen anderen Weg vorgeschlagen. Aber ich will noch ganz kurz erklären, warum wir jetzt auch nicht raus wollen aus dem Euro. Wenn wir jetzt rausgehen aus dem Euro, nicht nur, dass die europäische Integration zurückfällt, das wäre schon nicht gut, aber es kommt was anderes hinzu. Auch wenn Herr Steinbrück meint, dass die Ostdeutschen nie sich als europäisch empfunden haben. Er hat einfach keine Ahnung vom Osten. Ich muss das mal so klipp und klar sagen. Er hat wirklich einfach keine Ahnung. Aber abgesehen davon, käme doch Folgendes hinzu, dann haben alle Länder wieder ihre eigene Währung. Wenn alle Länder ihre eigene Währung haben, entscheidet der Markt über den Wert. Und das bedeutet, dass die griechische Währung, die portugiesische, die werden alle deutlich abgewertet, auch die französische. Die deutsche Währung wird ständig aufgewertet. Dann kann man sich freuen, weil das eigene Sparguthaben etwas wert ist. Aber unser Export bricht völlig zusammen. Und wir sind Vize-Weltmeister im Export. Und wenn der Export zusammenbricht, dann haben wir riesige Arbeitslosigkeit mit allen sozialen Folgen. Deshalb ist das der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Deshalb schlagen wir eben andere Wege vor, um den Euro zu retten, aber nicht den Weg, den die Regierung mit Zustimmung von SPD und Grünen will. Das heißt, die erste Frage, die bei unserer Wahl immer steht, ist, will ich in diesen Themen einen Widerspruch oder will ich den Bundestag diesbezüglich widerspruchsfrei machen? Will ich, dass die anderen neoliberalen Parteien das alles untereinander aushecken oder will ich, dass wenigstens etwas dagegen angemeldet wird? Und nun muss ich noch was zum Osten sagen. Weil mir das auch auf die Nerven geht. Ich muss es sagen, Mensch, seit 1990 haben wir die Einheit. Wir sind im 23. Jahr der Einheit. Und da müsste doch endlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit eine Selbstverständlichkeit sein. Und wir sind hier bei 83% des Westniveaus. Ist auch interessant. Von 11 Tarifverträgen ist in 8 Tarifverträgen, das ist von mir eine Kritik an Arbeitgebern und an Gewerkschaften, nach wie vor ein niedrigerer Mindestlohn Ost als West vereinbart. Zum Beispiel für die Gebäudereiniger, die bekommen ab 14 im Westen 9,31 Euro mindestens, im Osten 7,96 Euro mindestens. Ich finde das eine Frechheit. Wir haben eine gleiche Kostenstruktur in Ost und West und ich kann nicht akzeptieren, dass man geringere Löhne bezieht. Im Übrigen ist die Wirtschaftsleistung pro Kopf das erste Mal wieder gesunken. Wir sind nicht mehr bei 73%, sondern nur noch bei 71%. Und dann gibt es eine Erosion der Tarifverträge. Da muss ich Sie jetzt mit ganz wenigen Zahlen belästigen. Also, die Entlohnung im Westen war 1998 zu 69% tarifgebunden, 2012 nur noch zu 53%. Das heißt, 47% der Menschen bekamen gar keinen Tariflohn. Hatten gar keine Chance. Besten. Im Osten waren es 1998 52% und 2012 nur noch 36%. Und was man nicht vergessen darf, Hungerlöhne führen auch zu Armutsrenten. Und dann haben wir natürlich einen viel größeren Anteil an Prekärbeschäftigten. Und dann muss ich hier eben auch noch mal was zur Rente sagen. Wir haben jetzt einen Rentenwert West von 27,47 Euro, Ost 24,37 Euro. Das heißt, der im Osten ist 11,2% niedriger. Und Frau Merkel hat vor der letzten Wahl gesagt, die Rentenwerte werden angeglichen. Und zwar in den ersten zwei Jahren der jetzt abgelaufenen oder ablaufenden Legislaturperiode. Und nun hat die Union das aufgekündigt. Und jetzt gibt es auch was Interessantes. Jetzt haben wir, aber ich sage mal, wir waren so stark, die Linke, bei der letzten Wahl, dass selbst CDU, CSU und FDP das in den Koalitionsvertrag hineinschreiben mussten. Wir waren bloß noch nicht stark genug, dass sie es auch gemacht haben. Jetzt haben sie es aufgekündigt. Und jetzt ist ja interessant, steht es in allen Wahlprogrammen was dazu drin. Die Union hat gesagt, es wird keine Angleichung der Rentenwerte Ost an West geben. Punkt. Und sagen, wenn die Löhne das mal geschafft haben, irgendwann, aber der Gesetzgeber macht diesbezüglich nichts. Das ist eine Beerdigung erster Klasse. Die FDP sagt, also die Angleichung ist ein Gebot der Fairness, aber es wird noch lange eine Ungleichheit geben. Dafür kann man sich auch nichts kaufen. Die Grünen sind der Höhepunkt. Die Grünen machen das wie Bild. Die sagen, wir wollen eine Angleichung der Rentenwerte Ost an West ohne Erhöhung der Rente Ost. Das heißt, die erhöhen den Rentenwert und ziehen dann den Betrag oben wieder ab, sodass die Rente gleich bleibt. Und das begründen sie damit, dass die älteren Menschen im Westen alles andere nicht verstünden. Das ist übrigens eine Frechheit. Wenn man denen das erklärt, verstehen sie es sehr wohl. Das liegt daran, dass natürlich auch die Bild-Zeitung immer gerne aufmacht, dass die durchschnittliche Rente eines Rentner-Ehepaars Ost, also gesetzliche Rente, höher liegt als im Westen. Da muss man immer drei Sachen zu sagen. Erstens, bei den heutigen Rentnerinnen und Rentnern ist es so, dass im Osten die Frauen 40 Jahre oder länger in Erwerbsarbeit waren, in der Regel im Westen nur 10 Jahre und zwei Renten sind natürlich höher als eine Rente. Das Zweite, was man sagen muss, es gibt viele Menschen auch im Westen, die nur von der gesetzlichen Rente leben. Aber es gibt nicht wenige, die haben zwei oder drei Standbeine. Die haben dazu noch eine Lebensversicherung, die es im Osten gar nicht gab in der damaligen Zeit. Oder sie haben dazu eine Betriebsrente und die sind alle gestrichen worden im Osten per 3. Oktober 1990, weil es die Unternehmen nicht mehr gab. Und dann kommt der dritte, der entscheidende Unterschied. Wir haben im Osten keine Pensionen in dieser Generation, weil es noch keine Beamtinnen und Beamten gab. Und dann hat sich zum Beispiel ein Professor der Gerichtsmedizin durchgeklagt bis zum Bundesverfassungsgericht und bekam eine gute Rente, eine hohe Rente zugebilligt. Die ist ihm auch in jeder Hinsicht gegönnt. Aber das ist im Osten eine gesetzliche Rente. Wenn er im gleichen Alter im Westen wäre, wäre er ein verbeamteter Professor gewesen und bezöge eine Pension. Wenn man also schon den Durchschnitt gegenübersteht, dann muss man im Westen die Pensionen mit einberechnen. Und dann sieht der Vergleich gänzlich anders aus. Aber jetzt frage ich Sie, wann kriege ich hier im Fernsehen die Gelegenheit, das so genau zu erklären? Und deshalb muss ich durch alle Städte der alten Bundesländer fahren und es immer versuchen wieder zu erklären, um die Bild, eine bebilderte Zeitung diesbezüglich deutlich zu korrigieren. Und die SPD hat sich erstmal sehr unseren Standpunkten diesbezüglich angenähert, ja auch in anderen Fragen. Das wäre zu begrüßen, wenn sie nicht gleichzeitig sagte, sie will doch lieber mit der FDP oder der Union koalieren als mit uns. Mit anderen Worten sagt sie, es wird alles nicht stattfinden. Das steckt ja wohl dahinter. Ich kann jetzt nicht mehr alle Dinge anschneiden. Was mich sehr stört, ist, dass sogenannte Frauenberufe immer schlechter bezahlt sind. Ganz egal, ob ich die Erzieherinnen in Kindertagesstätten nehme, ob ich die OP-Schwester nehme, was auch immer. Und deshalb reicht mir die Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit nicht mehr aus. Ich möchte gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Und ich sage Ihnen, der Stahlarbeiter leistet eine harte Arbeit und der soll gut verdienen. Und die OP-Schwester leistet eine ebenso harte Arbeit und sie soll endlich das Gleiche verdienen. Dafür müssen wir uns einsetzen. Die öffentliche Daseinsvorsorge, sage ich klipp und klar, muss in öffentlicher Hand. Es gibt keinen Wettbewerb bei Gesundheit, Bildung, Energie, Wasser, Wohnen, Mobilität, bei Kultur und Sport. Eine Oper rechnet sich nicht. Punkt. Selbst Verdi war mal Intendant einer Oper, ein wirklich großer italienischer Komponist, aber seine Oper rechnete sich auch nicht. Und die Frage steht doch, wer sich das leisten kann. Soll auch das Kind einer Hartz-IV-Empfängerin die 9. von Beethoven mal im Original hören können? Ja oder nein? Oder nur hier mit so einem iPad. Also das müssen wir doch mal entscheiden, finde ich. Und deshalb sage ich, nein, ich möchte, dass die öffentliche Daseinsvorsorge im öffentlichen Eigentum bleibt oder, wenn sie es nicht mehr ist, wieder in öffentliches Eigentum übernommen wird, damit die Politik darüber entscheiden muss. Wenn ich das alles verkauft habe, sage ich Ihnen, wenn ich das alles verkauft habe, hat die Politik diesbezüglich nichts mehr zu entscheiden. Und das merken Sie an den Strompreisen und an vielem anderen. Natürlich müssen wir auch beim Wohnen die Mietpreise begrenzen. Das ist gar nicht so schwer. Wir könnten den Vermietern sagen, jedes Jahr dürft ihr die Miete um die Inflationsrate erhöhen, weil das ja auch teurer wird für euch, aber nicht mehr. Wieso denn, wenn Frau A auszieht und Frau B einzieht, kann eine Miete erhöht werden? Die haben doch die Qualität der Wohnung gar nicht erhöht. Also eine Mieterhöhung setzt doch eine höhere Qualität der Wohnung voraus und nichts anderes. Aber wenn der in Ihrer Wohnung eine moderne Heizung einbaut und dann haben Sie mit der Mieterhöhung die irgendwann bezahlt, wieso müssen Sie die eigentlich zweimal bezahlen? Das hat mir auch noch keiner erklärt. Also ich will mal sagen, wir brauchen Änderungen im Mietrecht, um das Ganze angemessen zu gestalten. Und dann brauchen wir bei der Gesundheit endlich eine Bürgerinnen- und Bürgerversicherung. Wir brauchen keine privaten Krankenkassen. Wir brauchen auch dort keine Beitragsvermessungsgrenze. Wenn wir alle Erwerbseinkommen heranzügen, ohne Privatkassen, und wir nicht mehr 300 gesetzliche Krankenkassen hätten, vielleicht tun sie auch 3 oder 4, dann, und jede und jeder seinen Beitrag bezahlte, können wir die Beiträge senken. Die liegen heute bei 15,5%, wir brauchten nur noch 10,5%, das heißt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5,25% und auch für Unternehmen nur 5,25%, sie würden senken. Wissenschaftlich bestreitet auch keiner. Warum gehen wir nicht diesen Weg? Warum haben wir eine Zweiklassenmedizin? Weshalb sind Privatpatienten so bevorzugt bei Terminen, bei der Art des Arztes oder der Ärztin und bei den Medikamenten? Das ist nicht hinnehmbar und ist auch nicht gerechtfertigt. Der Artikel 2 regelt die Fürsorge und Vorsorge für die Gesundheit und da steht nicht abhängig von der Höhe des Einkommens, steht da nicht drin. Sondern es gilt für jeden Menschen und das müssen wir endlich durchsetzen. Und ich würde dann als private Versicherung nur noch zulassen, das ja, das gebe ich zu, ob man im Krankenhaus im Einbett-, Zweibett- oder Dreibettzimmer liegt. Und ich will gleich erklären, dass ich eine solche Versicherung auch abschlösse, um in einem Einbettzimmer zu liegen. Und das liegt daran, wenn ich mit 2 von Ihnen in einem Zimmer liege, muss ich den ganzen Tag über Politik reden. Und das halte ich im Krankenhaus einfach nicht aus. Da bitte ich um Verständnis. Außerdem bringe ich immer das Beispiel, dass ja am gleichen Tag wie ich in Berlin zum Beispiel Rösler krank werden könnte. Kann doch sein. Wir kommen beide in dasselbe Krankenhaus. Der Chefarzt ist etwas gemein veranlagt und schiebt uns beide in ein Zimmer. Und dann wird Rösler nie gesund und ich habe ein schlechtes Gewissen. Das will ich nun auch nicht. Also mit anderen Worten, so eine Versicherung, ja, aber es hat mit den Medikamenten nichts zu tun, etc. Nichts mit der ärztlichen Versorgung. Und ich will es hier auch ganz klar sagen, wir müssen endlich bei Menschen mit Behinderungen andere Wege gehen. Übrigens auch bei der Pflege. Ich bin es leid, diese Minutenrechnung. Es muss nach den Bedürfnissen gehen. Und wir müssen bei Menschen mit Behinderungen dafür sorgen, dass die größtmögliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ihnen ermöglicht wird. Bei den Strompreisen will ich nur so viel sagen, auch hier kann man andere Wege gehen. Es soll ja jetzt drastische Preiserhöhungen kommen. Nichts gegen eine Umlage für erneuerbare Energien. Aber in dem Umfang, wie diese Umlage eingeführt wird, muss die Stromsteuer, die sowieso keine ökologische Wirkung hat, gesenkt werden. Dann hätte der Staat keinen Anteil daran. Und wenn wir dann noch sagen würden, jeder Haushalt kriegt 300 Kilowattstunden gebührenfrei. Und jede Person 200 Kilowattstunden gebührenfrei im Jahr. Dann hätte ein Ein-Personen-Haushalt 500 Kilowattstunden gebührenfrei, ein Zwei-Personen-Haushalt 700 Kilowattstunden gebührenfrei und so weiter. Und danach kann ja der Strom etwas teurer werden. Dann mache ich auch etwas für Energieeinsparung. Und nachdem wir eine Abwrackprämie für Autos hatten, können wir noch mal für energieeinsparende Haushaltsgeräte eine Abwrackprämie einführen. Denn diese alten Geräte, die viel Strom verbrauchen, haben natürlich in der Regel die armen Leute, weil sie sich die neue Technik nicht leisten können. Also auch hier kann man andere Wege gehen und dann wäre das Ganze bezahlbar. Ich habe schon was zur Bildung gesagt. Ich sage Ihnen, wir brauchen gerade in Deutschland ein Top-Bildungssystem. Unsere Rohstoffe sind begrenzt. Es ist ein Skandal, was auf dieser Strecke passiert. Und die Handwerksmeister beschweren sich, dass sie nicht gut ausgebildete Schülerinnen und Schüler bekommen. Die Universitäten beschweren sich. Ich glaube, es muss sich alles ändern. Wir brauchen eine Top-Bildungsstruktur von der Kindertagesstätte bis zur Universität, von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern. Und es darf keine qualitativen Unterschiede geben zwischen den Bundesländern. Und deshalb sage ich Ihnen, also erstens sind wir wichtig im Bundestag und wir müssen unbedingt stärker werden. Und zwar, damit die anderen merken, dass das so nicht aufgeht. Sie müssen immer wissen, wir haben Wirkung schon dadurch, dass wir gewählt werden. Noch bevor wir selbst einen dummen Antrag gestellt haben, ändern die anderen ihre Politik. Und zwar je nachdem, wenn wir schwächer werden, sagen die sich, das erledigt sich. Wenn wir stärker werden, sagen die, das erledigt sich nicht. Wir müssen uns weiter korrigieren. Ich kann Ihnen Beispiele nennen, von der Union bis zur SPD. Ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen tun. Und deshalb sage ich, ist es so wichtig, dass wir gestärkt einziehen. Das macht Sinn, weil es die Politik verändert. Übrigens verändert es auch das Verhältnis der Medien zu uns, vieles andere. Dafür ist es wichtig. Und das Zweite ist, es gibt immer noch ostdeutsche Benachteiligungen, die ich leid bin. Und ohne uns würde das überhaupt niemand artikulieren im Bundestag. Es käme gar nicht vor. Damit auch in den zentralen Medien so gut wie nicht vor. Auch das ist ein Grund. Letztlich kommt eins hinzu, deshalb stimmt ein Grundsatz. Je stärker die Linke, desto friedlicher und sozialer ist das Land. Und deshalb bitte ich Sie um beide Stimmen. Eins, um es jetzt richtig zu sagen, für Sigrid und die zweite Stimme für die Linke, damit wir gestärkt in den Bundestag einziehen. Und dann habe ich natürlich noch eine persönliche Bitte am Schluss. Also wissen Sie, wenn wir verlieren, ne, dann ist es so, dass ich dann im Bundestag sitze, ne? Und dann kommen die anderen Fraktionsvorsitzenden leicht arrogant an mir vorbei, klopfen mir so auf die Schulter und sagen, das wird schon wieder, na, das kann ich vielleicht gerade leiden. Kann ich nicht. Ja, dann bin ich außer mir. Und wenn wir zulegen und die anderen verlieren, dann ist das umgekehrt. Verstehen Sie? Dann gehe ich bei denen vorbei und sage, wenn sie sich ein bisschen mehr nach uns richten, dann wird das schon wieder besser werden. Und ich bitte Sie mir doch, das wenigstens zu ermöglichen. Schönen Dank, bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank, Gregor, für deine klaren und deutlichen Worte. Sie müssen immer wieder gesagt werden. Und herzlichen Dank auch, dass du zu uns ins Eichsfeld gekommen bist. Ich weiß, deine Tour durch Thüringen geht noch weiter. Jetzt im Anschluss musst du noch nach Mühlhausen und danach heute Abend noch nach Eisenach. Ich wünsche dir auch bei diesen Veranstaltungen viel Erfolg. Und morgen ist, glaube ich, Jena auf dem Programm. Ja, und liebe Bürgerinnen und Bürger, Ihnen wünsche ich hier noch viel Spaß mit den Golden 60s. Die Stände von